keine Bibel dabei hat, darf sich gerne dort hinten bedienen, da hat's noch Bibeln. Und wenn du keine besitzen solltest, dann nimm die doch nachher einfach mit, dann hast du eine. Wir lesen, wie gesagt, den ganzen 1. Korinther 13. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Dort heißt's: Wenn ich in Sprachen rede, die von Gott eingegeben sind, in irdischen Sprachen oder sogar in der Sprache der Engel, aber keine Liebe habe, bin ich nichts weiter als ein dröhnender Gong oder eine lärmende Pauke. Wenn ich prophetische Eingebungen habe, wenn mir alle Geheimnisse enthüllt sind und ich alle Erkenntnis besitze, wenn mir der Glaube im höchsten, nur denkbaren Maß gegeben ist, sodass ich Berge versetzen kann, wenn ich alle diese Gaben habe, aber keine Liebe, bin ich nichts. Wenn ich meinen ganzen Besitz an die Armen verteile, wenn ich sogar bereit bin, mein Leben zu opfern und mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, aber keine Liebe habe, nützt es mir nichts. Liebe ist geduldig. Liebe ist freundlich. Sie kennt keinen Neid. Sie spielt sich nicht auf. Sie ist nicht eingebildet. Sie verhält sich nicht taktlos. Sie sucht nicht den eigenen Vorteil. Sie verliert nicht die Beherrschung, sie trägt keinem etwas nach. Sie freut sich nicht, wenn Unrecht geschieht, aber wo die Wahrheit siegt, freut sie sich mit. Alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. Die Liebe vergeht niemals. Prophetische Eingebungen werden aufhören. Das Reden in Sprachen, die von Gott gegeben sind, wird verstummen. Die Gabe der Erkenntnis wird es einmal nicht mehr geben. Denn was wir erkennen, ist immer nur ein Teil des Ganzen. Und die prophetischen Eingebungen, die wir haben, enthüllen ebenfalls nur einen Teil des Ganzen. Eines Tages aber wird das sichtbar werden, was vollkommen ist. Dann wird alles Unvollkommene ein Ende haben. Als ich noch ein Kind war, redete ich wie Kinder reden, dachte wie Kinder denken und urteilte wie Kinder urteilen. Doch als Erwachsener habe ich abgelegt, was kindlich ist. Jetzt sehen wir alles nur wie in einem Spiegel und wie in rätselhaften Bildern. Dann aber werden wir Gott von Angesicht zu Angesicht sehen. Wenn ich jetzt etwas erkenne, erkenne ich immer wieder nur einen Teil des Ganzen. Dann aber werde ich alles so kennen, wie Gott mich jetzt schon kennt. Was für immer bleibt, sind Glaube, Hoffnung und Liebe. Diese drei. Aber am größten von ihnen ist die Liebe. Herr, sprich heute zu uns durch dieses Wort. Rede durch deinen Heiligen Geist, dass wir verstehen, was du uns sagen möchtest, und verändere dadurch unser Leben. Amen. Ja, wir reden ja über den Heiligen Geist ein paar Wochen lang. Letztes Mal haben wir über das Pfingsterlebnis geredet und über die Tatsache, dass man das heute noch erleben kann. Das haben ja jetzt gerade auch ein paar Leute hier davon erzählt. Und dann ist jetzt natürlich die Frage, ja und dann? Das ist jetzt ein Erlebnis, das war schön, das war großartig. Eduard ging heim und hat bis nachts um 2 oder 3 Uhr den Herrn in Zungen gelobt. Das muss ein wunderbarer Tag gewesen sein. Und dann ist dann immer halt so die Frage, ja und dann? Und jetzt? Wie geht's dann jetzt weiter? Es ist ja nicht jeder Tag so, muss man ja ganz ehrlich sagen. Aber war's das dann? Wenn wir in die Bibel reinschauen, dann sehen wir, mit was wir rechnen müssen. Das fängt an bei Jesus, der in Markus sagt, folgende Zeichen werden die begleiten, die glauben. In meinem Namen werden sie Dämonen austreiben, in neuen Sprachen sprechen. Wenn sie Schlangen anfassen oder tödliches Gift trinken, wird ihnen das nicht schaden. Kranke, denen sie die Hände auflegen, werden gesund werden. Also da sieht man, mit was man da zu rechnen hat, wenn man mit diesem Jesus unterwegs ist. Und dann liest du die Apostelgeschichte weiter. Da hat er ja angekündigt, der Heilige Geist wird auf euch kommen und ihr werdet Kraft empfangen und werdet meine Zeugen sein. Und dann schau mal dir an, wie das aussieht, wenn die Kraft empfangen und seine Zeugen sind. Ja, da geschehen Wunder, da werden Kranke geheilt, da reden Menschen prophetisch, da reden Menschen in neuen Sprachen. Da geschehen lauter Dinge, die man mit menschlichen Worten nicht mehr so einfach erklären kann. Damit wäre also zu rechnen. Und dann liest du weiter im Neuen Testament und du liest, wie Paulus und andere immer wieder reden über die Gaben des Heiligen Geistes, die er gibt. Und da haben wir so ein paar Listen, die aber nirgends den Anspruch erheben, dass sie irgendwie vollständig sind. Der Heilige Geist kann noch viel weiter handeln und wir sehen ihn am Werk dort und dann merken wir ein bisschen, mit was da zu rechnen wäre. Und das klingt ja gut, so über ein einzelnes Ereignis hinaus. Und aus diesem Grund werden wir, das mache ich schon mal Werbung, nächste Woche ganz ausführlich über die Gaben des Heiligen Geistes reden. Aber ganz bewusst erst nächste Woche. Weil ich glaube, dass man zuerst an einem anderen Punkt ansetzen muss. Ich glaube, dass es eine Grundvoraussetzung gibt, die man verstanden und begriffen haben muss, wenn man sich in dieses Feld der Gaben des Heiligen Geistes hineinwagen möchte. Und darüber möchte ich heute mit euch reden. Deswegen heißt diese Predigt auch das Wichtigste zuerst, was jeder über die Geistesgaben wissen sollte. Und jetzt würde ich euch gern mitnehmen nach Korinth. Also jetzt natürlich nicht echt, aber zumindest so im Kopf würde ich gerne eine Reise mit euch unternehmen nach Korinth. Wenn ihr Korinth auf der Landkarte sucht, Griechenland, müsst ihr euch vorstellen, da gibt's unten eine große Halbinsel, die sieht fast so aus wie so eine Hand mit so verschiedenen Fingern. Dieses der Peloponnes heißt es. Diese Halbinsel ist mit dem griechischen Festland, ist die verbunden über eine ganz enge Meerenge. Also an der engsten Stelle ist das Land da nur 6,4 Kilometer breit. Also an so einem kleinen Zipfel hängt diese Halbinsel. Und das klingt jetzt so klein, Halbinsel. Also die Halbinsel ist ungefähr so groß wie Thüringen. Und ungefähr so groß wie 10% von ganz Griechenland. Und da gibt's wichtige Städte da unten, da gibt's ein paar der fruchtbarsten Böden in Griechenland, da gibt's das große Zeus-Heiligtum, das damals so das Zentrale war in Griechenland. Das ist eine wichtige Gegend dort unten, nicht bloß so ein kleines Anhängsel. Und genau an dieser Meerenge, genau an diesem Übergang liegt die Stadt Korinth, strategisch perfekt gelegen. Vor allem auch in der Zeit damals, das muss man auch dazu wissen, wo Schifffahrt nicht das gleiche war wie heute. Die Menschen haben sich nicht wirklich rausgetraut auf das offene Meer. Man ist immer so an der Küste entlang gefahren, wo man noch relativ in ruhigen Gewässern war. Nur dort um diese vielfingrige Halbinsel rum, um den Peloponnes rum, da war das gar nicht so einfach. Da gab es viele Buchten mit Felsen und Klippen. Das ist eine sehr stürmische Ecke. Und irgendwann ist man auf die Idee gekommen, dass es einfacher ist, gar nicht erst diesen langen, beschwerlichen Weg um diese Halbinsel rum auf sich zu nehmen, sondern dort, wo das Land am engsten ist, in Korinth, da hat man einfach zwei Häfen hingebaut. Auf jeder Seite einen. 6,4 Kilometer voneinander entfernt. Und man ist dann mit dem Schiff angelandet und hat auf der einen Seite alles ausgeladen und auf der anderen Seite alles wieder eingeladen. Und dann haben sie sogar noch eine der größten technischen Meisterleistungen der damaligen Zeit gebaut. Man hat einen 6,4 Meter langen und sehr breiten, gepflasterten Weg gebaut, auf dem auf einem großen Wagen die Schiffe dann tatsächlich verladen wurden und 6,4 Kilometer über Land gezogen und auf der anderen Seite wieder ins Wasser gelassen. Riesenaufwand, aber war einfacher als außen rumfahren. Ja? Und mittendrin liegt Korinth. Könnt ihr euch vorstellen, eine perfekte Lage von einer Stadt. Eine reiche Stadt, eine internationale Stadt. Da trifft sich alles, was Rang und Namen hat. Zur römischen Zeit ist es Provinzhauptstadt von Achaia. Da sitzt der Prokonsul, da wird Handel getrieben, da kommt das Geld von überall. Da vermischen sich die Kulturen, auch die Religionen. Alles kommt zusammen im Schmelztiegel dieser Stadt. Eine sehr offene Stadt, kosmopolitanisch würde man heute sagen. Und mitten in dieser Stadt, da gibt es eine blühende christliche Gemeinde. So mehr so in der Gegend einer dieser Häfen ist die angesiedelt. Eine spannende Gemeinde, wenn man anschaut. Zur Zeit, als Paulus diesen Brief schreibt, ist die ungefähr 5 Jahre alt. Und die haben über 5 Jahre ein erstaunliches Wunder erlebt. In der damaligen Gesellschaft, völlig unvorstellbar, haben sich in dieser Gemeinde nämlich alle verschiedenen Gesellschaftsschichten vermischt. Quer durch. Da gibt's ein paar richtig reiche Leute in der Gemeinde und ein paar davon entdecken wir in der Bibel. Da gibt's zum Beispiel Erastos, das muss so einer der höchsten Finanzbeamten in Korinth gewesen sein, so eine Art Stadtkämmerer in einer Großstadt, müsst ihr euch vorstellen. Ja? Da gibt's Gaius, einen reichen Mann, in dessen Haus Paulus dann den Römerbrief schreibt. Da gibt's den Krispos, der mal Synagogenvorsteher bei den Juden war und das war auch immer jemand so aus der oberen Schicht der Gesellschaft. Da gibt's wohlhabende Händler wie Aquila und Priscilla. Das sind Menschen, die leben im Reichtum, die haben große Häuser, die haben Villen im Peristylstil heißt das. Das ist so mit einem Innenhof drin, mit Säulen umgeben, wo es dann schön schattig und kühl ist am Tag. Na, die haben ein großes Haus, die haben Diener und Haussklaven und alles. Und dort trifft man sich dann zum Gemeinde. Aber das ist erstaunlich, wer sich da trifft. Denn neben diesen reichen Leuten gibt es noch ganz andere Menschen in dieser Gemeinde. Die machen vermutlich sogar den Großteil der Gemeinde aus. Wie gesagt, die Gemeinde ist in der Hafengegend. Und das hat sich bis heute nicht so wirklich geändert. Müsst ihr mal hingehen und gucken, wer sich so in Hafengegenden, wer da so unterwegs ist. Ne? Das sind die Matrosen und die Werftarbeiter und allerlei zwielichtiges Personal ist da unterwegs. Da gibt's Prostituierte, da gibt's Kredithaie. Also das ist nicht so die beste Gegend der Stadt, der Hafen selber. Und diese Menschen kommen jetzt hier in diese reichen Villen und dort hat man Gemeinschaft miteinander, dort feiert man Gott miteinander. Das ist unvorstellbar in der Antike sowas. Aber hier in Korinth, da passiert es, ein echtes Wunder. Und wenn man so ein bisschen hinter die Kulissen schaut und diese Gemeinde anschaut, dann merkt man auch schnell, woran sich dieses echte Wunder festmacht. Es macht sich fest an der Kraft des Heiligen Geistes. Denn wenn es irgendwas im Überfluss gibt in dieser korinthischen Gemeinde, dann ist es die Kraft des Heiligen Geistes. Die Gaben des Geistes, die sind da, die blühen in dieser Gemeinde und die überwinden natürlich gesellschaftliche Schranken. Müsst ihr euch vorstellen, so ein ganz einfaches Beispiel, ja? Also, da kommt jetzt so ein Hafenarbeiter, ja, oder so ein Matrose, so richtig abgewrackter Typ, der hat die übelsten Gegenden der Welt gesehen. Wie der redet, das könnte man hier auf der Bühne gar nicht sagen, ja? Der gebraucht Ausdrücke, die haben die feinen Leute noch gar nicht gehört in ihrem Leben, dass es die gibt. Völlig andere Sprache als so die kultivierten Griechen, die lesen können und die feine Literatur und schöne Künste schätzen. Ne? Und die sitzen jetzt miteinander in einem Raum. Könnt ihr euch vorstellen, wie das abgeht? Und dann kommt der Heilige Geist. Und dann reden die in neuen Sprachen. Und weißt du was, da gibt's keinen Unterschied. Da gibt's dann nicht die Gassensprache und die Hochsprache, sondern da gibt's die neue Sprache, die Gott gibt. Und dann verteilt Gott seine Gaben. Interessant, im Korintherbrief schreibt Paulus, da verteilt er die, wie er es will, ja? Und er bekommt jetzt nicht der reiche Mann besonders viele Gaben und der arme vielleicht gar keine, sondern Gottes Geist, der macht da keinen Unterschied. Der hebt die Unterschiede einfach auf. Und so gibt es über 5 Jahre ein erstaunliches Wunder in dieser Gemeinde, dass es überhaupt geht, dieses Miteinander. Und an diese Gemeinde schreibt jetzt Paulus, eine Gemeinde, wo der Geist Gottes reich ist. Und Paulus schreibt als selber jemand, der begeistert ist von diesem Geist Gottes, der von sich sagen kann, ich rede mehr in neuen Sprachen, wie ihr alle es tut, der dann noch kommen kann und noch viel mehr erlebt hat mit diesem Heiligen Geist. Und er redet über diese Geistesgaben in 3 Kapiteln, Kapitel 12, 13 und 14. Aber so das Zentrum des Ganzen ist hier in diesem 13. Kapitel. Und in gewisser Weise schafft das da so einen Rahmen für die Geistesgaben. Und es ist spannend, da mal hineinzuhören in das, was Paulus tut. Das fängt an mit den ersten 3 Versen. Und das habt ihr vielleicht beim Lesen gemerkt, in der sich bestimmte Sachen immer wieder wiederholen. Eigentlich sagt er immer das Gleiche. Es kommt immer, wenn ich das und das mache. Wenn ich, wenn ich, wenn ich, wenn ich, aber keine Liebe habe. Das ist immer die gleiche Struktur, die sich wiederholt. 5-mal hintereinander und schaut mal, was da passiert. Wenn ich in Sprachen von Menschen und Engeln rede. Wenn ich prophetisch rede, sodass ich alle Geheimnisse weiß. Wenn ich Glaube habe, um Berge zu versetzen. Wenn ich eine Freigebigkeit habe, die bereit ist, alles mit den Armen zu teilen. Wenn ich so eine Leidenschaft für Gott und so eine Leidensbereitschaft habe, dass ich sogar mein Leben lassen würde für ihn. Also wenn das denn die Fülle der Geistesgaben ist, was Paulus da beschreibt, was denn dann? Ja, hier, wunderbar, alles da, alles, was man sich vorstellt. Den Mann guckst an, der sagst, das ist doch ein guter Christ. Das ist ein wunderbarer Pfingster, der erlebt die Fülle des Heiligen Geistes. Also mehr kann man eigentlich kaum mehr haben. Und dann kommt immer dieser Zusatz. Stell dir vor, ich habe das alles, aber ich habe keine Liebe. Und dann kommt die andere Seite, ein 5-faches Aber. Ohne Liebe bin ich nur ein tönendes Erz, eine klingende Schelle. Das heißt, ich mache einfach nur Krach, Radau. Ohne Liebe bin ich nichts. Und weniger geht nicht mehr. Nichts. Weißt du, das ist schon okay, das kann man noch verbessern, ja, wenn wir sagen mal suboptimal, ja, sondern nichts. Und es nützt mir alles nichts. Die ganzen wunderschönen Gaben, die Fülle Gottes. Und es nützt alles nichts. Das ist tragisch. Stellt euch mal vor. Und das spricht Paulus in diese Gemeinde ein. Also von dem, was er sagt, muss man davon ausgehen, das hält Paulus zumindest prinzipiell für möglich. Dass die ganze Fülle des Geistes da ist und es am Ende nichts nützt. Welch eine Verschwendung. Und wir haben das heute aus dem Sofa rausgehört und ich habe euch letztes Mal so ein bisschen Pfingstgeschichte aus Deutschland erzählt, über die Berliner Erklärung erzählt. Und ihr hört immer wieder raus, dass es da auch einiges an Kritik gibt. Und es gibt durchaus auch Gründe für diese Kritik. Die darf man nicht einfach wegreden und verschweigen. Es gibt einen Grund, warum Menschen ein Problem haben mit all dem. Weil es auch Erlebnisse gegeben hat und immer wieder gibt, wo Menschen genau das erleben, was Paulus hier beschreibt. Oh ja, da ist der Heilige Geist am Werk. Oh ja, da sind eine Fülle von Gaben da. Aber was am Ende dabei rauskommt, das ist nichts und es bringt niemand was. Im Gegenteil, es hinterlässt verletzte und kaputte Menschen, die sagen, du kannst mir mit allem kommen, aber mit dem Heiligen Geist will ich nichts mehr zu tun haben. Welch eine Tragik. Was passiert da mit Gottes schönem Geschenk? Was man jetzt aber auch sehen muss, gleich am Anfang, ist, dass Paulus ja nirgends die Gaben kritisiert an dieser Stelle. Ja? Also der sagt jetzt nicht, wenn ich in Sprachen rede, aber in neuen Sprachen rede, aber keine Liebe habe, dann ist das Ganze mit den neuen Sprachen alles nichts. Er sagt, dann bin ich ein tönendes Erz und eine klingende Schelle. Dann bin ich derjenige, der nichts ist am Ende. Dann bin ich zu nichts nütze. Also Paulus kritisiert nicht die Gaben, sondern er kritisiert denjenigen, der mit den Gaben umgeht. Und das ist ganz entscheidend. Nirgends in der Bibel findest du ein Wort der Kritik an den Gaben Gottes. Warum denn auch? Was Gott gibt, ist gut. Aber du findest durchaus Warnungen an dem, wie man damit umgehen kann. Und da ist natürlich der Punkt, wo dann oft das Kind mit dem Badwasser ausgegossen wurde. Und aus Angst vor Missbrauch dieser Gaben, der da sein kann und der leider immer wieder auch da war und der Menschen zutiefst verletzt hat. Aus Angst vor Missbrauch der Gaben sagt man dann wollen wir lieber die Gaben Gottes nicht. Das ist genauso großer Missbrauch eigentlich, wenn man dann Gottes Gaben zurückweist. Aber was wir feststellen an dieser Stelle, und deswegen habe ich diese Predigt auch ganz bewusst vor die nächste gestellt, ist, dass Geistesgaben einen Rahmen brauchen. Ganz wichtig. Die finden nicht im luftleeren Raum halt irgendwie statt, sondern die brauchen einen Rahmen. Und über diesen Rahmen schreibt Paulus. Und dann kommt dieser berühmte Liebestext. Das hat dich ja vielleicht überrascht heute Morgen, weil eigentlich hört man den immer bloß bei Hochzeiten. Das ist ja auch schön. Wisst ihr, was Paulus über die Liebe sagt in dem Text? Das stimmt ja schon auch in anderen Bereichen, ja? So wünscht man sich auch die Liebe, die zwei Menschen miteinander verbindet. Ja, aber es ist schade, wenn man den Text bloß an Hochzeiten liest, denn in allererster Linie geht es in diesem Text nämlich nicht um Hochzeiten, sondern um Geistesgaben. Und das ist nochmal ein ganz anderer Kontext, in dem man da nochmal drauf hören sollte. Und das will ich mit euch einfach mal ganz kurz und wirklich im Schnelldurchgang angucken, was Paulus hier sagt. Und du musst dir das vorstellen, so ungefähr wie, wenn du zum Arzt gehst, weil du krank bist, und dann schreibt dir der Arzt ein Rezept. Und dann gehst du mit dem Rezept zum Apotheker. Der Apotheker weiß nicht, was du hast. Der hat dich nicht untersucht und alles, aber ein schlauer Apotheker, der schaut dein Rezept an und der hat hinterher eine ziemlich gute Idee von dem, was du vermutlich hast. Allein von dem, was er da sieht, was da für Medikamente draufstehen. So ähnlich müssen wir jetzt vielleicht mal diesen Paulus-Text anschauen. Überlegen, wenn Paulus die Dinge, die er hier sagt, an eine Gemeinde schreibt, in der die Fülle der Geistesgaben da ist, warum hält Paulus es für nötig, das zu sagen? Was steht da wohl dahinter? Und ich glaube, dass wir da einiges lernen können über Gefahren, über möglichen Missbrauch, über Dinge, die schief laufen können, aber gleichzeitig auch ganz viel darüber lernen können, über das, wie es richtig sein kann und wie sich die Fülle der Geistesgaben wirklich entfalten kann. Und jetzt schauen wir mal rein in den Text und ich überspringe die ersten zwei Sachen, die er sagt über die Liebe und ich sage dir nachher gleich warum, zu denen kommen wir zurück und schau erstmal auf das nächste, was er aufzählt über viele Verse lang, weil es ganz spannend ist, das gibt es nirgends anders in der Bibel, so eine Aufzählung. 8-mal hintereinander eine Verneinung. 8 Dinge hintereinander. Die zählt der Paulus auf und sagt, Liebe, die macht nicht das, die macht nicht das, die macht nicht das, die macht nicht das. Und die deutschen Übersetzungen, die sind alle schon ein bisschen lang im Text, im Griechischen ist es noch viel kürzer und viel zentraler. U heißt nicht, ja, und da heißt U das, U das, U das, U das. Also es ist richtig spannend, wenn man das anguckt. In seiner Kürze entfaltet es so richtig seine Kraft. Dann schaut mal, was Paulus hier sagt über die Liebe, die den Rahmen bildet für diese Geistesgaben. Erstens, die eifert nicht. Und was haben wir in dieser Welt schon alles gesehen, was religiöser Eifer kaputt machen kann? Religiöser Eifer, gut gemeint, wisst ihr, aber schlecht gemacht, mit den besten Absichten, aber einfach übersehen, dass der Zweck nicht jedes Mittel heiligt. Ja, natürlich, klar, du bist begeistert von Gott, du willst dem anderen was weitergeben, es brennt dir auf dem Herzen, aber dann wird der andere überfahren, dann stellt man sich selbst über den anderen, ist blind für die eigenen Schwächen, kann sich nicht relativieren, da wird es ganz schnell fanatisch, dieses Ganze. Und die Liebe, sagt Paulus, die eifert nicht. Die Liebe kommt mit einer Gelassenheit an diese Dinge ran. Zweitens, die Liebe prahlt nicht. Da geht es nicht um Selbstdarstellung. Ja? Da geht es nicht um Erfolgsmeldungen. Und das ist mir übrigens auch ganz wichtig, nochmal in Bezug auf das, was wir vorher gesehen haben, hier auf dem Sofa und was ich hoffe, dass wir nächste Woche nochmal sehen werden, wo ich nochmal die gleiche Einladung aussprechen werde. Da geht's nicht um Erfolgsmeldungen und darum zu zeigen, guck mal, was wir für eine tolle Gemeinde sind, wie viele Leute hier erzählen können vom Heiligen Geist. Da geht's einfach darum, euch zu ermutigen, zu sagen, schaut mal, es gibt Menschen, die erleben das heute auch noch, du könntest das auch erleben. Aber wie schnell sind wir denn nämlich bei den Erfolgsmeldungen? Weißt du, da hat einer 2 bis 3 Visionen gehabt, Gott hat prophetisch geredet und dann ist er schon Prophet so und so und spricht auf jeder Konferenz und alles. Ne? Ganz spannend, wenn man die biblischen Propheten mal anguckt. Na, Amos zum Beispiel, der sagt, Gott ließ mich das schauen. Der sagt nicht, hey, ich bin der Prophet, Leute, ihr hört mir alle zu, ihr müsst mir zuhören, weil ich bin der Prophet und ich habe diesen Dienst und alles. Der erhebt sich nicht selber. Apostelgeschichte, da redet es über die großen Taten Apostel Paulus, na, was der alles tut und da heißt, es wurde kund im ganzen Land. Was Gott dadurch dem Paulus tut. Der hat keine Werbung gemacht. Der hat keine Plakate aufgehört. Er sagt, Leute, jetzt kommt Paulus. Und wenn Paulus kommt, dann passiert das. Das ist von ganz alleine. Da musste der sich nicht drum kümmern. Und alles. Da ist nichts mit Selbstdarstellung, mit großer Show. Da ist dann auch Platz, über Niederlagen zu reden. Auch über die Momente zu reden. Ja, du hast vorher über deine Krise geredet. Ich finde es so wichtig, dass wir darüber reden können. Es ist nicht immer nur alles Halleluja, jauchzend, jubelnd. Es gibt auch die tiefen Täler. Ja? Und wenn uns nicht an Selbstdarstellung gelegen ist, dann können wir da ganz offen drüber reden, über unsere Zweifel und über unsere Fragen. Dann wird Glaube ehrlich und dann kann ich ihn mit dir teilen, weil du ja auch die Zweifel und Fragen kennst. Die Liebe bläht sich nicht auf, ist das Dritte. Da steckt das Wort drin vom Blasebalg, den kannten die damals auch schon. Ja? Wo man so einen Ballon so richtig groß aufblasen kann. So fast so religiöse Blähungen. Ne? Und dann ist man plötzlich dann mit allen möglichen Titeln unterwegs und da sind es nur noch Männer Gottes und Gesalbte des Herrn und wunderbar. Ne? Ich habe einmal fast Streit gekriegt mit einem Kollegen, ich finde, der in seinen E-Mails alle immer mit ihr Helden Gottes anspricht. Also ich fühle mich da ganz oft einfach nicht angesprochen, wisst ihr, ich bin nämlich nicht immer ein Held Gottes. Ja? Und es ist, fängt an, schwierig zu werden, wenn man immer so nach Größe sucht und das muss alles toll klingen und toll aussehen und Halleluja, die Kraft des Heiligen Geistes ist da und wir haben nur Grund zum Jubeln und zu feiern über all das Große, was er tut. Die Liebe bleibt bescheiden. Und ich glaube, das tut uns allen gut, ein Stück Bescheidenheit, wenn man mal realistisch in diese Welt reinguckt. Das ist genial, was Menschen da mit dem Geist Gottes erlebt haben. Aber es ist auch, steht gegenüber einer riesengroßen Not in dieser Welt. Einer Not, zu der Gott uns aufruft, dieser Not zu begegnen. Und im Verhältnis dazu haben wir keinen Grund, uns groß zu machen und zu sagen, was sind wir für tolle Leute. Dazu ist der Auftrag noch viel, viel zu groß und noch viel, viel zu tun, als dass wir uns da schon auf die Schultern klopfen könnten an dieser Stelle. Die Liebe verhält sich nicht ungehörig, ist das Vierte, sie ist nicht taktlos. Die Liebe weiß schon, was guter Stil ist. Die Liebe überrollt niemand. Die weiß, wie man auf den anderen zugeht. Und da hört man dann so Sätze wie, Entschuldigung, ich wollte dich nicht verletzen. Das ist eigentlich ein ganz tragischer Satz. Ja, weil der eigentlich, verstehst, also du hast den anderen verletzt. Das ist eine Tatsache. Das kann keine Entschuldigung in dem Moment einfach wieder glatt bügeln an dieser Sache. Die Feststellung, ich bin da oft viel zu schnell unterwegs und hinterher muss ich solche blöden Sätze sagen. Die Liebe ist taktvoll, lernen wir bei Paulus. Und wenn wir Geistesgaben suchen und die Kraft des Heiligen Geistes suchen, dann wird es immer, wenn es von Gott kommt, taktvoll geschehen und nicht den anderen überfahren. Die Liebe sucht nicht das ihre, die denkt an den anderen, sie ist nicht gegen Dinge. Und das ist so schön immer, wenn man ein gutes Feindbild, wisst ihr, das ist was Wunderbares. Da kann man sich so richtig schön dran abarbeiten. Ja? Und was haben Christen schon alles an Feindbildern aufgebaut? Die Liebe, die Gott, von der Gott redet, ist nicht gegen die Welt. Die Liebe, von der Gott redet, ist auch nicht gegen die Feinde Gottes. Müsst mal lesen in der Bibel, was Gott über Feinde sagt. Er sagt, liebet eure Feinde und segnet, die euch fluchen. Die Liebe, über die Gott redet, ist immer für den anderen. Die sucht immer das Beste für den anderen. Und in diesem Kontext muss jede Geistesgabe geschehen. Da, wo Geistesgaben geschehen, damit ich toll dastehe und ich groß bin, oder auch nur, damit Gott mich besser anguckt, da geht es völlig an dem vorbei, was Liebe ist. Sechstens, die Liebe lässt sich nicht erbittern. Dabei gibt es ja in dieser Welt so viele Dinge, an denen man verzweifeln kann, wo man irgendwann sagen kann, das wird doch sowieso nichts mehr. Wisst ihr? Und dann ist es ganz leicht, ja, dann über die böse Welt zu reden und den Atheismus und die Ungläubigen und die alles kaputt machen und die Zweifler und die Kleingläubigen und die, die einfach nicht die Fülle des Heiligen Geistes haben und alles und bitter zu werden. Und Liebe hat ein offenes Herz. Liebe ist nicht bitter. Siebtens, Liebe rechnet das Böse nicht zu. Da wird's richtig spannend, gerade wenn man in die prophetischen Gaben zum Beispiel reinguckt. Wisst ihr, da wo Gott auch so mal Dinge hinterm Vorhang zeigt, wo vielleicht dem, der die prophetische Gabe hat, auch manches klar wird, auch über andere, was sonst vielleicht im Geheimen geblieben wäre. Und da wäre es so leicht, Listen zu führen, so sich so eine Datei anzulegen, ne? So zum christlichen Schnüffler zu werden, ja, und das dann bei guter Gelegenheit wieder rauszuholen, auch zu meinem eigenen Vorteil. Die Liebe ist halt nicht nachtragend. Sie redet das Böse nicht zu, sie spricht das Böse an. Das wäre lieblos. Wenn Gott mir was zeigt für den anderen, wo er auch reinsprechen möchte ins Leben vom anderen, wo auch Ermahnung geschehen soll und ich das nicht tue, das ist lieblos. Ja? Wenn ich dem anderen die Chance nehme, von Gott zu hören, dass er da was ändern muss, das ist keine Liebe. Die Liebe spricht es an in Klarheit und vergisst es dann wieder. Ja, das muss dann der andere mit Gott ausmachen. Das ist dann nicht mehr mein Bier oder mein was auch immer. Ne, die Liebe rechnet Böses nicht zu. Und achten, sie freut sich nicht an der Ungerechtigkeit. Also die kennt keine Schadenfreude. Auch nicht an den Gottlosen, wisst ihr? Auch nicht an denen das ja gerade recht geschieht, dass es ihnen jetzt auch mal dreckig geht. Ja, das kann man ja auch... Da kann man ja auch richtig schön sich selber hochheben dran. Wisst ihr, es gibt ja einen Grund, warum sich so diverse Käseblätter von der Boulevardpresse so gut verkaufen, so mit ihren Geschichten von Mord und Raub und Vergewaltigung und Steuerhinterziehung und bei dem ist jetzt auch noch die Ehe kaputt gegangen. Es gibt ja einen Grund, warum so viele Leute das kaufen. Weil ich kann das lesen und kann immer sagen, ach, da bin ich doch viel besser. Ja? Das tut richtig gut zu sehen, was bei mir alles nicht passiert. Ja? Die Liebe kennt keine Schadenfreude. Die Liebe sucht das Beste des anderen. Und das ist der einzige Punkt jetzt, interessanterweise noch, wo Paulus jetzt nach 8 Verneinungen dann gleich noch parallel als was Positives dahinter setzt. Also die Liebe freut sich nicht an der Ungerechtigkeit, sondern sie freut sich an der Wahrheit. Das ist übrigens spannend. Eigentlich hätte man erwarten müssen, dass Paulus jetzt sagt, die freut sich an der Gerechtigkeit. Wenn sie sich nicht an der Ungerechtigkeit freut, ne? Aber das Gegenteil von Ungerechtigkeit ist beim Paulus Wahrheit. Die zwei gehören in der Bibel schon zusammen. Wahrheit und Gerechtigkeit, die kann es nicht ohne einander geben. Die Liebe freut sich da, wo die Wahrheit gesprochen wird. Auch wenn die Wahrheit was Unangenehmes ist, auch für mich selber. Die Liebe freut sich überall, wo Wahrheit gesprochen wird. Auch wenn das zum Teil in Zusammenhängen und von Menschen geschieht, wo ich mir das gar nicht vorstellen können hätte. Es gibt in der Theologie den Satz, wo man sagt, alle Wahrheit ist Gottes Wahrheit. weil Gott ja die Wahrheit ist. Und damit taucht seine Wahrheit manchmal an Orten auf, wo ich nie damit gerechnet hätte, dass man da was von Gott hören kann. Und die Liebe freut sich drüber. Sie sagt nicht, was ist jetzt das? Ja, oder was bilden die sich ein? Oder das kann ja gar nicht Wahrheit sein, wenn es von dem kommt. Das tut die Liebe nicht. So, das war jetzt ein richtiger Schnelldurchgang, das merkt er. Übrigens, ich muss an der Stelle vielleicht mal eine Fußnote einfügen, das mache ich ehrlicherweise. Ich habe ganz viel gelernt von Siegfried Zimmer, Religionspädagoge und Theologieprofessor vor langer Zeit an der Evangelischen Hochschule in Ludwigsburg. Der hat einen ganz tollen Vortrag darüber gehalten, 1,5 Stunden lang über diesen Abschnitt. Und wer nachher auf die Predigtseite, also die Seite zu dieser Predigt auf unserer Homepage geht, der findet einen Link auf diesen Vortrag, wo man es noch sehr viel ausführlicher hören kann. Da ist dann nicht nur ein Schnelldurchgang. Ja, aber ich kann jetzt nicht 1,5 Stunden predigen, da würdet ihr dann irgendwann gehen, das wäre ja auch nichts. Ne? Trotzdem, ganz wichtig, 8 Punkte, wo Paulus sagt, das macht die Liebe nicht. Aber da bleibt ja dann schon die Frage, ja, aber was macht sie denn dann, die Liebe? Und damit kommen wir zu dem, was ich vorher übersprungen habe, was so als Überschrift über dem Ganzen steht. Da stehen nämlich keine 8 Sachen, sondern einfach nur 2. Die Liebe ist langmütig und die Liebe ist gütig. Diese 2 Dinge stehen oben drüber. Das kennzeichnet die Liebe. Wenn wir über Geistesgaben reden, wenn wir erleben wollen, wie Gott in seiner Kraft in dieser Gemeinde wirkt, dann sind das die 2 entscheidenden Punkte. Die Liebe ist langmütig und die Liebe ist gütig. Was heißt denn das? Langmütig, das hat ja was von langem Atem, von zäh, von Durchhaltevermögen, also so von Marathonlaufen statt 100 Meter Sprint. Und da merkt man dann auch ganz schnell im Vergleich dazu, wie oft sich alle Erwartungen zur Kraft des Heiligen Geistes, alle Freude und alle Begeisterung über die Gaben des Heiligen Geistes, wie oft die sich auf sehr kurzlebige Dinge konzentriert. Da geht es um einzelne Erlebnisse, da geht es um Höhepunkte, da geht es um Ereignisse, wo was Bestimmtes geschehen ist. Da kommt man begeistert von einer Veranstaltung zurück und sagt, das war was Wunderbares. Ja, und es gibt bald schon die nächste Konferenz und da wird der Heilige Geist wieder wunderbar wirken. Da reden wir über Lobpreiszeiten, die in ihrer Kürze dann sehr intensiv waren, wo wir Gottes Geist erlebt haben. Da reden wir über Wunder, also so ein Moment, wo Gott eingreift. Und dem gegenüber stellt Paulus die Liebe, die langmütig ist. Das ist spannend. Das darf man nicht übersehen. Paulus geht es um mehr als immer schneller, höher, weiter, besser, größer, heiliger, noch geisterfüllter. Paulus geht es um Prozesse, um Langfristiges, um eine Liebe, die bereit ist, sich zu investieren, dran zu bleiben an Dingen. Eben gerade auch dann, wenn nicht gleich etwas geschieht. Das ist eine wunderbare Sache, wenn Gott eine Gabe der Heilung schenkt, ja, und da kommt jemand zu dir, der ist krank und du legst ihm die Hand auf und du betest und durch Gottes Kraft, nicht durch deine Hand oder sonst was, sondern durch Gottes Kraft wird er geheilt. Genial! Und wir glauben an Gott, der das heute noch tut. Und wir hören immer wieder Berichte, auch hier vorne, wo solche Dinge geschehen. Worüber wir nicht so oft reden, sind die 99 anderen, mit denen wir auch gebetet haben und die nicht in diesem Moment geheilt worden sind. Ja, was ist jetzt mit denen? Da kommen da ganz schnell die Erklärungen, weißt du, der hat vielleicht nicht genug geglaubt. Ganz übel das, ja? Oder vielleicht gibt's da eine Sünde im Leben. Ja, die Gott ansprechen möchte und wo die Krankheit ein Fingerzeig sein soll. Und wenn er jetzt die Sünde erkennt und Buße tut, dann wird Gott auch heilen. Wenn man da mal drüber nachdenkt, merkt ihr, wie übel das ist? Im Grunde genommen geben wir den Menschen die Schuld dafür, dass sie krank sind und den Menschen die Schuld dafür, dass Gott sie nicht heilen kann. So kann man Menschen kaputt machen. Ja? Aber was machen wir denn dann mit diesen Menschen? Es ist schlau, an dieser Stelle mal zu merken, dass die Bibel sicher 100-mal mehr über Gottes Beistand im Leiden redet, als sie über seine rettendes Eingreifen in ganz bestimmten Momenten redet. Das muss man einfach mal merken an diesem Moment, ja? Da hat die Bibel viel, viel mehr dazu zu sagen, über den Gott, der auch im finstern Tal dabei ist. Und die sagt an der Stelle nicht mal Psalm 23, ne? Da sagt sie noch nicht, oh, ich sehe schon das Licht da hinten am Ende vom Tunnel, ja? Sagt er gar nicht. Der sagt nicht mal, dass das finstere Tal überhaupt irgendwann aufhört. Ja, sondern sagt, dass Gott dabei ist. Ganz wichtig an dieser Stelle zu sehen. Und dann bleibt's, braucht dann alles, was dann bleibt an der Stelle, ist eine Liebe, die dranbleibt. Und die begleitet und die durchträgt. Und da brauchen wir die Kraft des Heiligen Geistes mindestens genauso wie in dem Moment, wo wir ein vollmächtiges Gebet der Heilung sprechen und dann wird der geheilt. Ja? Dann ist ja gut, dann ist vorbei, ne? Dann brauchst du nur viel Kraft hinterher. Dann kannst du freuen und tanzen und die, ja? Aber wenn sich das hinzieht, weißt du, wie viel mehr Kraft Gottes man da braucht in dem Moment? Da sind die Geistesgaben richtig nötig in diesem Moment. Und ich glaube, wir müssen lernen, mehr auf diese langfristigen Sachen auszugehen. Schau mal, wie viel die Bibel redet über Lernen, über Wachsen, über Reifen, über Frucht. Das sind alles langfristige Sachen, über was die Bibel redet. So Dinge, die in meinem Leben passieren, dass Vorurteile abnehmen, dass ich lerne, besser zuzuhören, dass ich lerne, Gott mehr zu vertrauen, dass ich lerne, mit Menschen, die anders sind als ich, umzugehen. Das sind keine Dinge, die von heute auf morgen passieren. Das braucht Langmut. Das braucht einen langen Atem, all das. So einfache Fragen wie, weißt du, worauf konzentriere ich? Was lese ich? Was ist das nächste Buch, das du in die Hand nimmst? Ist es, wie erhalte ich schnell ein Wunder? Oder ist es vielleicht was, wo man richtig mal intensiv lernen kann, was Gott sagt? Wie kann ich wachsen? Wie kann sich meine Persönlichkeit entwickeln und reifen? Na, die liest man nicht so schnell oder einfach, gell? Die Liebe ist langmütig. Und diesen langen Atem brauchen wir, wenn wir erleben möchten, was Gott durch seine Gaben tun möchte. Und das Zweite, die Liebe ist gütig. Und wenn man allein dieses Wort anschaut, dann hat Güte immer zwei Aspekte. Güte ist zum einen nicht hart, das ist ganz entscheidend. Güte ist das Gegenteil von Hartherzigkeit. Und das Zweite ist, Güte übt keinen Druck aus. Also Güte macht dem anderen keinen Druck, die kommt nicht wie eine Dampfwalze daher und sagt, hier kommt die Vollmacht des Heiligen Geistes und entweder du gehst mit oder du wirst überrollt in dieser Sache. Güte ist genau das Gegenteil. Spannend, wie im Bereich Heiligen Geist immer so viel die Rede ist von Vollmacht. Da steckt das Wort Macht drin. Ja? Wie gern wir das haben. Man sagt, so jetzt hat Gott mich hier mit der Kraft seines Heiligen Geistes erfüllt. Jetzt komme ich mal und sag euch mal, wo es lang geht. Und wie wenig wir über Güte reden, über Sanftmut. Wenn du die Bibel reinschaust, dann ist Härte ein Zeichen der Schwäche und Güte ein Zeichen der Kraft. Da findet Kraft statt. Weil weißt du, nur wer Kraft hat, nur wer erfüllt ist mit dieser Kraft des Heiligen Geistes, nur wer sich seines Standes sichtbar ist, weil Gott ihn das verankert hat und ihn festhält mit der Fürsprache, der kann sich's leisten, ein offenes Herz zu haben und gütig zu sein. Da zeigt sich wahre Stärke. Und wir suchen Geistesgaben. Wir sagen, Heiliger Geist, komm und erfüll uns. Das würde Paulus sagen, der würde es sofort unterschreiben. Es gibt nichts in diesem Text oder irgendeinem anderen, wo Paulus sagen würde, oh, Geistesgaben, die sind nicht für jeden, weißt, lass mal lieber die Finger davon. Nein, Paulus sagt, such die Gaben. Ich bitte, dass ihr noch mehr davon bekommt von diesen Gaben. Aber wer diese Kraft Gottes erleben will, der muss an dieser Stelle anfangen. Bei der Liebe, die langmütig und gütig ist. Nur dann sind Geistesgaben, diese Fülle, die wir suchen. Sonst stehst du am Ende da und hast nichts. Und jetzt kommt das Gegenteil. Ich weiß, ich muss langsam mal Schluss machen, gell? Aber der merkt, das liegt mir auf dem Herzen. Das löst eine Leidenschaft in mir aus. Jetzt kommt nämlich genau das Gegenteil. Der Paulus, der angefangen hat mit dieser Theorie, stell dir vor, du kannst die ganze Fülle des Geistes haben und am Schluss bleibt trotzdem nichts. Der setzt jetzt genau das Gegenteil entgegen im Schluss. Jetzt redet er über die Liebe. Und wisst ihr, was er über die Liebe sagt? Die Liebe erträgt alles. Die Liebe glaubt alles. Die Liebe hofft alles. Und die Liebe duldet alles. Und das ist spannend. Auch nochmal. Also ich habe mich da geärgert. Die neue Genfer Übersetzung, so toll ich sie finde, die wollte hier originell sein und nicht immer so, zum Beispiel ein bisschen variieren im Text. Die schreibt, alles erträgt sie, in jeder Lage glaubt sie, immer hofft sie, allem hält sie stand. So klingt das nicht auf Griechisch. Ja, so wo die Frau hat das, so hast du jetzt das, wieder das Gleiche. Da gibt's ein Wort, Panther. Panther ist das, was Paulus sagt hier. Alles ertragen, alles glauben, alles hoffen, alles. Also es ist spannend. Am Anfang war nichts mehr übrig und hier kommt alles. Ja, das ist das Gegenstück dazu. Aber wo kommt denn alles? Weil die Liebe alles erträgt. Die Liebe lebt vom Reiz des Zudeckens. Die sagt, ja, das sehe ich, da gibt's Probleme, da gibt's Nöte, da gibt's Böses, da gibt's Dinge, die sich ändern muss, aber da machen wir kein Ding draus, das hängen wir nicht an die große Glocke. Die Liebe ist bereit, das zu ertragen, das mitzutragen. Die Liebe glaubt alles. Die begegnet dem anderen positiv. Die nimmt das Gute an. Das ist spannend. Und wisst ihr, ich finde es ganz tragisch, dass ich immer wieder so viele Christen sehe, die genau mit dem anderen Ansatz an diese Sache rangehen. Ich mache euch ein Beispiel und das ist nicht das einzige Beispiel und das ist bewusst ein extremes Beispiel, aber das ist da, wo ich es gerade ganz, ganz stark sehe. Aber ich glaube nicht, wie viele Christen ich zum Beispiel erlebe, die heute, klar, wir haben jetzt gerade viele Muslime und wir haben das, die Geschichten, ne, mit Terror und allem. Und ich glaube nicht, wie viele Christen ich sehe, die, egal was die Muslime sagen, werden schon von Anfang an mit der Einstellung angehen, das ist eher alles falsch. Das ist eher alles Betrug. Ja, der lügt dich eh bloß an. Ja, der will dir eh bloß Böses. Die sagen bloß, dass sie sich hier anbringen wollen. Aber in Wirklichkeit wollen sie uns fertig machen. Ja, das ist die Grundeinstellung. Das geht man schon hin, bevor der andere überhaupt den Mund aufgemacht hat und ein Wort gesagt hat, weiß ich schon, dass da kann nur Schlechtes kommen von dem. Was Paulus beschreibt, ist genau das Gegenteil. Und da musst du ja nicht zu den Muslimen gehen. Du kannst zu einer anderen Kirche gehen. Ja. Du kannst zu Menschen gehen, die ihren Glauben leicht anders leben wie du. Und dann sagen wir, ja, aber das kann ja nichts werden. Wisst ihr? Ja, das wissen wir ja eh schon, dass da alles falsch ist. Ja? Überlegt mal. Katholische Kirche. Brauchen wir gar nicht weiter drüber reden. Ja? Hallo Georg, hallo Petra. Ja? Ja? Sorry, aber wir wissen eh schon, alles falsch. Ja? Die Liebe glaubt alles. Die ist bereit, auf den anderen zuzugehen und zu hören, das Gute zu suchen und das Gute zu sehen. Und sie hofft alles, denn diese Liebe kennt einen Gott, der aus allem noch was Gutes machen kann. Die hat nicht aufgegeben. Die hat dann gesagt, oh, da wird eh nichts mehr draus. Sondern sie glaubt an den Gott, bei dem es immer Hoffnung gibt. Und so erduldet sie alles. Und mit diesem kompromisslosen Alles, da kann Paulus am Schluss sagen, diese Liebe hört nie auf. Die hat Bestand. Alles andere. Und schaut euch das Paket an, das er uns am Anfang beschrieben hat. Genial, da würden wir jubeln über dieses Paket. Und dann schaut Paulus, aber ohne die Liebe ist es nichts, null, gar nichts übrig. Aber mit dieser Liebe, da hat es Bestand. Und ich möchte mit euch um Geistesgaben beten. Heute, nächste Woche, immer. Ich glaube, dass es Gottes Wunsch ist, die auszuteilen in Fülle, dass er immer noch mehr gibt und dass er noch einen draufsetzen kann. Ich lade dich ein, nachher, wenn wir hier im Lobpreis sind, darfst du nach hinten gehen zu unserem Gebetsteam, die beten gerne mit dir für mehr Gaben vom Heiligen Geist. Wir sehen gerne mehr davon hier in unserer Gemeinde. Aber wisst ihr, wir können die tollste, pfingstlichste Gemeinde der Welt sein. Wir können hier 100 Propheten auffahren jeden Sonntag, die genau das Richtige sagen. Und das stimmt alles. Wir können alle den Herrn in den tollsten Zungengesängen preisen. Wir können Wunder über Wunder sein. Wenn wir diesen Rahmen nicht haben, ist es alles nichts. Und es wäre schade, wenn wir Gottes Geschenk so rauswerfen. Deswegen möchte ich heute vor allem um eines mit euch beten. Um diese Liebe. Dass man die nicht einfach machen kann, ist mir auch bewusst. Aber wir sind ja beim Heiligen Geist. Und die letzte Predigt meiner Reihe, dann in 2 Wochen, da geht es dann um die Frucht des Heiligen Geistes. Und dann schreibt Paulus im Galater 5, 22, und es tut mir immer wieder so gut. Da schreibt er, die Frucht des hingegen, die der Geist Gottes hervorbringt, besteht in, und dann kommt eine ganze Liste, aber wisst ihr, was erste auf der Liste ist? Liebe. Sag, ja, Heiliger Geist, komm, ich brauche dich. Gib mir diese Liebe. Und dann gib deine Gaben dazu. Und lass uns erleben, was das dann bedeutet. Heiliger Geist, komm, wir laden dich ein. Komm und rede zu unseren Herzen. Komm und verändere du uns und gib uns diese Liebe, die vor allem anderen langmütig und gütig ist. Lass uns davon verändert und geprägt werden. Und dann Lass uns in dieser Liebe die Fülle deiner Kraft und Gaben erleben, so dass es nicht, am Ende nicht nichts bleibt, sondern dass es uns dient, dass es den Menschen um uns her dient und dass es zu deiner Ehre dient in Freudenstadt, in der ganzen Umgebung, dass wirklich dort Zeugnis von dir in deiner Kraft geschieht. Komm, Heiliger Geist. Amen. Und jetzt kommt unser Lobpreisteam und ich lade dich ein.